Das Sport1 Corona Update mit Daniel Hör und Matthias Becker.
Herzlich willkommen zum Sport1 Corona Update, dem Podcast, wo sich alles drehen soll rund um das ominöse Virus und wie er die Sportwelt, wie er die Welt unserer Leidenschaft in Atem hält. Wir wollen sprechen mit Sportlern und wir wollen euch da draußen natürlich die neuesten Informationen zukommen lassen, wie das Virus Auswirkungen auf den Sport hat und haben kann und vielleicht noch haben wird und welche Veränderungen in dieser Sportwelt aufgrund des Virus eintreten werden. Mein Name ist Daniel Hör, ich bin Moderator und Kommentator bei Sport1, eigentlich mit dem Schwerpunkt Volleyball und Tennis. Das hat sich jetzt in der aktuellen Zeit ein wenig erübrigt. Deshalb möchte ich auch ein wenig aus Eigeninteresse, ehrlich gesagt, aber natürlich auch in erster Linie, um euch auf dem Laufenden zu halten, hier mit den Sportlern sprechen, aber auch natürlich informieren. Und informieren kann einer besonders gut, der kümmert sich nämlich um unsere App und die Sport1.de und um alles, was da wie verbaut und an den Mann gebracht wird. Das ist Matthias Becker, Mitglied der Chefredaktion und stellvertretender Chefredakteur Digital, der mir jetzt aus München aus seinem Homeoffice wiederum zugeschaltet ist. Also ihr merkt schon, von Homeoffice zu Homeoffice, das betrifft natürlich auch Sport1, aber Matthias hat auf jeden Fall den Überblick und deshalb erstmal moin Matthias, Grüße nach München und die erste Frage direkt hinterher. Du hast die App und Sport1.de schon fleißig durchforstet, was unsere Autoren geschrieben haben. Welches Thema haben wir denn heute ganz groß dabei?
Ja, hallo erstmal zusammen und einen guten Start in die Woche an alle. Wir beschäftigen uns natürlich weiter sehr stark damit, welche Folgen diese ganze Krise für den Sport und letztlich auch für den Berufssport hat. Wir haben da gestern eine sehr illustre Runde zusammen gehabt, auch im Check24 Doppelpass auf Sport1. Viele Spieler sind zu Wort gekommen, aktuelle, ehemalige. Und da kam schon sehr klar dabei raus, dass viele davon ausgehen, dass es eben nicht nur dafür sorgt, dass der Fußball jetzt eine Pause hat und es dann irgendwann weitergeht wie bisher, sondern dass es auch nachhaltige oder längerfristige Folgen haben könnte, zum Beispiel Diskussionen über eine Gehaltsobergrenze, über eine Obergrenze, was Transfersummen angeht, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen, das Überdrehte dieses Systems auch ein bisschen zurückzudrehen. Sehr plakativ hat das mal wieder Lukas Podolski, den wir aus der Türkei zugeschaltet hatten, formuliert. Er sagte, er hoffte, dass die Transfersummen und die Gehälter vielleicht auch so ein bisschen Virus jetzt bekommen. Das ist natürlich, ist ja natürlich immer für einen Lacher gut, aber das hat auch einen ernsten Hintergrund, weil man ja auch überlegen muss, viele Vereine werden wirtschaftlich Schaden nehmen jetzt in dieser Zeit. Und wie reagiert man darauf? Soll alles eben so weitergehen wie vorher? Oder kann man da jetzt auch aus der Krise eine Chance sehen und sagen, wir können an Dinge rangehen, an die wir bis jetzt nicht ran konnten, die aber vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind?
Interessant finde ich da, dass die Fußballer selber, die ja immer so ein wenig als die faulen Millionäre auch abgestempelt werden, eine ganz andere Seite an sich offenbart haben. Sein ist natürlich Joshua Kimmich natürlich und Leon Goretzka, die mit gutem Beispiel und WeKick Corona vorangehen oder halt die zugeschalteten Emre Can oder Lukas Podolski sind. Das fand ich ziemlich interessant.
Ja, also es ist auf jeden Fall interessant und ich glaube, dass das vielen Leuten in der Gesellschaft auch gut gefällt. Ich finde es jetzt nicht komplett überraschend, weil man ehrlich sagen muss, dass die jetzige Spielergeneration und durchaus auch schon eine davor sich schon öfter mal dadurch ausgezeichnet haben, dass sie mitdenken, dass sie sich auch zu gesellschaftlichen Themen äußern. Sicherlich nicht alle, also da gibt es auch die Prototypen des Profifußballers weiterhin, die man so sich klischeehaft vorstellt, aber auch wenn man jetzt mal in die etwas älteren Jahrgänge reingeht, sei es Manuel Neuer oder auch ein Mats Hummels oder Leute in dieser Richtung, die ja älter sind als Kimmich und Goretzka, auch die haben ja schon immer wieder gezeigt, dass sie über den Tellerrand rausgucken und ich finde es prinzipiell gut und vielleicht kann da auch so eine neue Verbundenheit zwischen den Fans, den Zuschauern und den, ja, in Anführungszeichen Fußballmillionären entstehen, weil man sich halt doch merkt in dieser Zeit, man ist sich näher, als man denkt.
Diese Geschichten, die erzählt wurden und diese Statements der Spieler, die gibt's natürlich auch nochmal nachzuschauen auf sport1.de und in der App. Da haben wir wie immer die Highlight-Clips vom Doppelpass noch einmal aufbereitet. Und ganz interessant, was im Nachgang dieses Doppelpass rausgekommen ist, dass auch die Fußballer und andere Sportler vielleicht auch mit ganz alltäglichen Problemen jetzt zu kämpfen haben. Serge Gnabry, der feiert sich auf dem Platz ja mit einem Kochjubel, wenn man so will, aber so richtig authentisch in Anführungsstrichen und ein wenig mit Augenzwinkern ist das scheinbar nicht.
Ja, also das ist auch ein ganz netter Schmunzler einfach jetzt in der Zeit. Serge Gnabry und Joshua Kimmich haben im vereinseigenen Bayern TV auch ein Videointerview gegeben und da erzählt eben Gnabry, Zum einen die ernste Seite, dass sein Vater gerade in der an der Elfenbeinküste ist und er keinen Rückflug jetzt mehr hat und das jetzt erstmal gucken müssen, wann der zurückkommen kann nach Deutschland. Und aber auch, dass er jetzt in der Zeit, er lebt alleine und hat gemeint, er ist jetzt kein großer Koch und muss jetzt halt schauen, wie er mit dem Essen klarkommt. Er hofft so ein bisschen drauf, dass ihm die Freundin von Joshua Kimmich einen Eintopf vor die Tür stellt, hat er gesagt. Und ansonsten bestellt er sich so durch die Lieferservice in München durch.
Und da gibt's einiges zu bestellen. München ist ja eine große Stadt. Je nachdem, wie lange diese Krise noch andauert, auch diese Geschichte gibt's natürlich nachzulesen in der App. Jetzt sind wir gerade Montagmorgen, kurz nach 10. Und mit Sicherheit sind auch heute wieder einige Geschichten auch mit Corona-Bezug auf sport1.de und in der App geplant. Kannst du da den Hörern vielleicht so einen kleinen Appetizer mit auf den Weg geben?
Ja, natürlich. Also wir werden uns auf jeden Fall Leon Goretzka nochmal widmen. Der war ja, wie schon erwähnt, gestern auch zugeschaltet im Doppelpass. Und ist halt an sich nicht erst seit dieser Corona-Krise eine sehr interessante Person in diesem Fußball-Business, der schon öfter jetzt gegen den Strom schwimmt, der schon mehrfach, vor allem beim Thema Extremismus, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, ganz klar Stellung bezogen hat über seine sozialen Kanäle, vor allen Dingen über Interviews. Und der so ein bisschen so zum Außenminister des Fußballs gerade wird. Ein sympathisches Gesicht, ein Leistungssportler mit Hirn, der halt sich für andere einsetzt und eben nicht nur ans Fußballspielen denkt. Und das schauen wir uns nochmal genauer an, woran das liegt, dass das vielleicht auch schon seit Jahren abzusehen war, dass er ein besonderer Charakter ist in diesem Fußballgeschäft. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Und wir werden natürlich über den Tag auch alle aktuellen Entwicklungen begleiten. Da gibt's viel Spannendes, sei es jetzt im Fußball, sei es in den anderen Sportarten, in den anderen Profiligen. Also es gibt zum Beispiel heute einen Videocall der Serie A-Verantwortlichen, wo auch womöglich ein Abbruch der Saison entschieden werden könnte. Und noch dazu haben wir natürlich in unserem Corona-Ticker, also Nachrichtenticker, werden wir alle Meldungen auffangen, die so über den Tag reinkommen. Jetzt zum Beispiel auch mal eine gute Nachricht zwischendurch, dass Marcus Smart von den Boston Celtics, einer der ersten NBA-Spieler, der mit Corona positiv getestet wurde, dass er wieder gesund ist, dass er genesen ist und das auch vermeldet. Ja, und sowas findet bei uns den ganzen Tag natürlich statt.
Also da das Rundum-Sorglos-Paket. Heute Abend gibt's ja noch einen weiteren Talk in den sozialen Medien, im sozialen Umfeld. Auf Instagram, unsere Moderatorin Laura Papendick hat sich da immer mal wieder interessante Gäste auch zur Brust genommen. Heute Abend auch jemand aus der NBA. Der Übergang, der passt wunderbar. Nämlich der deutsche Maxi Kleber ist da zu Gast. Also da lohnt es sich reinzuschauen bei Laura Papendick _official. Und wer sagt, ey, von Corona, da habe ich wirklich die Nase gestrichen voll. Da gibt es auch noch andere Themen. Ich verweise da zum Beispiel auf das große Thema Mario Götze, was ja die letzten Tage so ein wenig durch die Gazetten geistert, nicht nur aufgrund der Schwangerschaft seiner Frau, sondern auch aufgrund seiner Zukunft. Der Vertrag im Sommer läuft aus. Auch da gibt es einige Szenarien, die wir aufgeschrieben haben, beziehungsweise einige Kollegen aufgeschrieben und herausgefunden haben, was da passieren könnte beim Weltmeistertorschützen von 2014. Also es lohnt sich, da einen Blick reinzuwerfen. Und jetzt lohnt es sich, dran zu bleiben nach einem kurzen Break. Denn da sprechen wir mit dem Beachvolleyballteam Julius Thole und Clemens Wickler über die Auswirkungen dieser Corona-Krise und welche Alternativjobs für Clemens Wickler vor allen Dingen ja in Frage kommen in dieser Zeit. Danke erstmal bis hierhin, Matthias, und bis nächste Woche.
Sehr gerne. Bis dann.
Also, wir haben über die aktuellen Themen gesprochen, die aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona und Sport. Und jetzt wollen wir natürlich anfangen, so ein wenig, wie schon versprochen, die Einzelschicksale in Anführungsstrichen zu beleuchten. Klingt ein bisschen polemisch, klingt ein bisschen dramatisch. Aber wir wollen mal schauen, wie das bei den Sportlerinnen und Sportlern, wie die ganze Geschichte sich auswirkt. Und da bin ich sehr froh, dass ich heute das Beachvolleyballteam Thole Wickler bei mir habe. Nicht zusammen, auch darauf werden wir später eingehen, sondern einer nach dem anderen. Wir fangen alphabetisch, in alphabetischer Reihenfolge mit Julius Thole an, der aus Hamburg zugeschaltet ist. Moin, Julius.
Moin, moin.
Du klingst ja noch ganz munter. Wie ist denn so dein generelles Wohlbefinden gerade? Das muss man ja eigentlich immer zum Einstieg fragen.
Ja, danke. Also ich bin gesund, mir geht's gut. Keine Fälle bei mir im Umfeld. Ich bin auch nicht betroffen. Ja, ansonsten war es ein ziemliches Hin und Her in den letzten Wochen. Bin mittlerweile, also die Entscheidung, die jetzt mittlerweile getroffen wurde, begrüße ich sehr, halte sie inhaltlich für absolut richtig. ja, und auch die einzige Möglichkeit im Sinne der Gesundheit der Allgemeinheit. War aber doch, ich glaube, weil wir die Spannung bis zur offiziellen Entscheidung ja sehr hoch gehalten haben oder probiert haben, sie so gut es ging hochzuhalten, in so ein kleines Loch gefallen. Ja, gerade ein bisschen leere, bisschen kaputt auch. Haben wir jetzt erstmal gesagt, dass wir es ein bisschen sacken lassen. Aber den Umständen entsprechend geht es mir auf jeden Fall gut.
Du spielst an auf die Olympia-Entscheidung, also die Entscheidung, Olympia in Tokio abzusagen bzw. zu verschieben auf 2021. Ihr hattet euch auch vorher schon relativ deutlich geäußert, dass das für euch die einzig richtige Entscheidung ist. Trotzdem, wenn diese Verschiebung dann offiziell ist, du hast gesagt, ihr habt die Spannung gehalten. Was ist dann das erste Gefühl? Du hast jetzt Leere angesprochen oder ist es dann eher so ein befriedigendes Gefühl in Anführungsstrichen, weil es die vernünftige Entscheidung war, die getroffen wurde, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist bei den großen Sportverbänden?
Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Gewissheit. Wir haben endlich wieder eine Situation, in der wir uns ja zumindest grob auf darauf einstellen können. Wir können einen groben Plan erstellen und wissen nun vorerst, dass wir in 4 Monaten nicht unseren sportlichen Höhepunkt, unseren Höhepunkt des Lebens haben, sondern den frühestens wahrscheinlich in 12 Monaten haben. Klar, das Feintuning ist sicherlich gerade nicht möglich. Keiner weiß, wie die Konsequenzen des Virus weiterhin sind, wie die Auswirkungen für den Sport sind, ab wann wir wieder trainieren dürfen. Ja, wir begrüßen die Entscheidung total. Ich glaube, wenn man sich die Entwicklung jetzt anschaut in den letzten 2-3 Wochen, ist es die einzig mögliche Entscheidung. Ja, die Gesundheit muss jetzt irgendwann vorgehen. Es war auch in den letzten 2-3 Wochen so, dass es für mich da nicht nur um Sport gegangen ist, sondern auch um andere Dinge. Ich freue mich, dass meinen Großeltern gut geht. Die sind die Risikogruppe. Und auch insgesamt, also es ist ja jetzt nicht nur also Sportler, Hochleistungssportler betroffen, sondern es sind ja so viele Branchen betroffen. Jeder hat persönliche Konsequenzen und Probleme. Deswegen ja, sicherlich für uns eine schwierige Situation gewesen, die sich jetzt durch die Entscheidung gebessert hat, aus meiner Sicht. Ja, aber auch insgesamt keine leichte Situation für alle gerade.
Wir bleiben mal weiter auf dem sportlichen Zweig. Wenn man bei euch auf die Leistungsdaten schaut, war 2019 ein überragendes Jahr. Für diejenigen Hörer unter euch, die im Beachvolleyball vielleicht nicht so firm sind, Julius und Clemens sind unter anderem sensationell Vize-Weltmeister geworden. Ihr habt nochmal den 2. Platz beim wichtigsten Turnier nach der Weltmeisterschaft in Rom gemacht und wart sicher für Olympia qualifiziert. Also im Endeffekt kann man sagen, eigentlich war alles angerichtet für ein erfolgreiches Olympiajahr. Wie schwer fällt es da, die Vernunft trotzdem Einzug in das eigene Denken erhalten zu lassen in diesem Thema?
Ja, weiß ich nicht wie. Also sicherlich muss ein Umdenken stattfinden. Ich glaube, ein Grund für ja diesen Spannungsabfall, den ich jetzt auch habe, war definitiv, dass sich alles darauf eingestellt hat, in 4 Monaten optimal performen zu können und dieses Ziel sich jetzt verändert hat. Deswegen muss ich, glaube ich, einiges umstellen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass wir ein sehr, sehr gutes Team hinter uns haben. Die besprechen jetzt gerade im Hintergrund schon, was die nächsten möglichen Schritte sein können, ja, was man gerade machen kann, wie wir uns vielleicht aufbauen. Und da meine ich nicht nur körperlich, balltechnisch, sondern auch mental. Das ist ja für alle gerade eine Riesenherausforderung. Jeder muss mit der Situation umgehen. Das geht ja fast allen Sportlern auch so. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wir es auch schaffen, im nächsten Jahr, wie du gesagt hast, an dieser tollen Saison 2019 anzuknüpfen. Und bin auch überzeugt davon, dass wir auf jeden Fall ein gutes Level 2021 erreichen können.
Die World Tour ist jetzt auch erstmal offiziell bis Ende Mai ausgesetzt. Verschiebungen und Ausfälle darüber hinaus sind aber natürlich recht wahrscheinlich. Die Major-Turniere im Sommer wurden auch schon abgesagt, also die eigentlich wichtigsten Turniere neben dem olympischen Turnier in diesem Jahr. Wie geht ihr mit dieser Unsicherheit um, dass die Tour zwar offiziell bis Mai ausgesetzt wird, dann könnten wieder Turniere stattfinden, Verschiebungen und Ausfälle sind aber auch da wahrscheinlich und eine Pause könnte verlängert werden?
Ja, wie du weiß ich auch nichts. Niemand weiß gerade was. Deswegen ja, probieren wir die Informationen, die wir kriegen, möglichst gut zu nehmen. Aber es sind nicht viele. Aber auch da hilft es einem, wenn man sich überlegt, dass es eben nicht nur um Sport jetzt geht, sondern dass das einfach notwendige Maßnahmen sind. Wie du dargestellt hast, alle unsere Turniere fallen weg. Das ist natürlich die Grundlage, ja, am Ende auch für unseren Beruf, den wir machen. Wir werden definitiv bis Mai keine Preisgelder erspielen, können nicht das machen, wofür wir uns den ganzen Winter vorbereitet haben. Das ist für uns persönlich natürlich ein gravierender Einschnitt, aber ja, gleichzeitig, also mir hilft es tatsächlich zu überlegen, dass es hier nicht mehr nur um mich geht, sondern ja, um ganz, ganz viele Branchen, die auch in Teilen viel, viel schlimmer betroffen sind als wir. Nimmt man zum Beispiel den Tourismus oder ähnliches. Ja, Restaurants bei mir, mein Lieblingsitaliener, der hat jetzt zugemacht, das hat sich für den nicht rentiert, dass man da nur noch abholt. Also ja, ich glaube, es geht vielen einfach so, dass ja, sie umdenken müssen, sie irgendwie neue Wege finden müssen und davon sind wir auch betroffen.
Du hast die Preisgelder schon angesprochen, um dem Hörer mal so einen kleinen Einblick in die Finanzen zu geben. Welchen Anteil machen die Preisgelder bei euren Gesamteinnahmen als Sportler ungefähr aus?
Oh ja, das kommt natürlich immer darauf an, wie gut wir auch spielen. Also das ist ja schon, und vor allem, dass man immer zum richtigen Zeitpunkt gut spielt. Also im letzten Jahr haben wir das immer gut getimed. Da haben wir die WM und Rom genommen. Das waren die zwei höchst dotiertesten Turniere. Also das kann immer von bis gehen. Natürlich sind wir da auch unsicher, weil wir nicht wissen, wann wir wie gut performen. Aber sicherlich ist das ein großer Anteil unseres Einkommens und ja, auf jeden Fall eine der, neben unseren der Unterstützung unserer Sponsoren, eine der großen Säulen, durch die wir unseren Job als Beachvolleyball ausüben können, die jetzt wegfällt.
In Doha hast du vor kurzem noch ein Turnier gespielt, das letzte höherrangige Turnier, was letztendlich dieses Jahr erstmal stattgefunden hat. Wie war dort die Stimmung im Spielerfeld? Weil Corona war ja auch schon da ein präsentes Thema. In Doha gab es ja auch schon Teams, die nicht einreisen durften und daher nicht teilnehmen konnten und keine Punkte sammeln konnten. Wie war da so die Gesamtstimmung?
Ja, genau, in Doha hat es, das war die Woche, in der es dann plötzlich gravierend durch die Decke geschossen ist, was die Maßnahmen und Einschränkungen anging. Ich bin dann am Donnerstagabend zurückgeflogen und war sehr, sehr froh. Also natürlich hätte ich gerne ein besseres Ergebnis erzielt, war aber gleichzeitig sehr froh, in den Flieger steigen zu können und nach Hause zu kommen, weil da gerade die ersten Flüge gecancelt wurden. Ich glaube, verschiedene Teams, die mussten dann schon 40, 50 Stunden nach Hause fliegen, weil einige Flughäfen sie nicht anfliegen konnten. Definitiv war die Unsicherheit dann plötzlich unter den Spielern sehr, sehr groß, wie es weitergeht. Ich glaube, am zweiten Wettkampftag wurde dann plötzlich, gab es dann Ausschluss der Öffentlichkeit. Also da wurden dann nur noch Trainer durften zuschauen und die Spieler selbst. Gut, macht in Doha immer nicht so einen großen Unterschied. Also die Zuschauerzahl wurde von 50 auf 20 runtergesetzt. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja das alles da bekommen. Es war auch interessant, die unterschiedlichen Sportlerstimmen dazu zu hören. Das ging von, ja, uns kann eh nichts passieren, bis, ja, Wahnsinn, die Einschränkungen. Und wir müssen alle aufpassen. Und warum spielen wir hier jetzt eigentlich? Ja, ich glaube, am wenigsten Sorge hatten alle Sportler vom Virus selbst. Keiner, auch ich persönlich muss sagen, dass ich mir vor den Folgen für mich keine Sorgen mache, sondern es ist natürlich dann ja die Einschränkungen, die uns sehr hart treffen und auch das Bewusstsein, dass man auf den Menschen mit Vorschädigungen ja und den älteren Menschen auf die Acht geben muss. Ja, aber ich saß dann auch auf dem Rückweg vom Center Court tatsächlich neben dem Bruno, dem Brasilianer. Ich habe das Spiel nur zugeschaut, das war am dritten Tag, das war Achtelfinale, der dann zu mir sagte, ja, er wäre sich mittlerweile wirklich auch unsicher, was mit Olympischen Spielen passieren könnte. Und er würde sich super komisch anfühlen, hier gerade zu spielen. Und so ist es jetzt auch gekommen, dass die Olympischen Spiele nach hinten geschoben worden sind.
War dieses Gespräch mit Bruno Schmidt, der ja auch als Weltmeister und Olympiasieger eine Persönlichkeit ist, war das so der Knackpunkt, wo du das erste Mal an Olympia wirklich gezweifelt hast und der Gedanke wirklich kam, oh, das könnte echt eng werden?
Boah, ich würde schon sagen, dass die Gedanken das erste Mal dann verstärkt, dass es sich so erheblich auch auf unsere Saison auswirken können, kurz vorm Turnierbeginn gekommen sind. Du hast es schon angesprochen, die Italiener Rossi Carambula durften nicht einreisen, weil sie aus Italien gekommen sind, was aus meiner Sicht natürlich eine schlimme Wettbewerbsverzerrung war, weil sobald Nationen nicht zu Turnieren zugelassen werden, wird die Olympia-Qualifikation natürlich verändert. Und ja, da habe ich mir schon verschiedene Fragen gestellt. Ja, wie kann das jetzt funktionieren? Auch mit Blick auf andere Sportarten. Also wir haben ja zumindest ja die vermeintlich bessere Situation gehabt, dass wir schon 12, 13 Turniere gespielt haben, also Beachvolleyball. Es gibt andere Sportler, die haben ihren Zielwettkampf im März, April oder Mai gehabt und haben überhaupt keine Quali gehabt. Ich glaube, 57% der Sportler waren erst qualifiziert. Und ja, dann wurden die Einschränkungen so gravierend, dass man sich natürlich die Frage gestellt hat, ja, können Olympische Spiele stattfinden? Und ja, gut, über Fairness, das finde ich ein sehr, sehr weiter Begriff, aber wie kann man hier irgendwo noch ja, in Ansätzen faire Zustände erreichen? Und da habe ich stark dran gezweifelt.
Habt ihr da schon Informationen vom Weltverband, wie das Turnier in Doha in die Wertung eingeht und wie es dann gehandhabt wird, wenn es so langsam wieder losgeht? Weil im Endeffekt, wie du gesagt hast, solange nicht jeder teilnehmen kann, besteht ja eigentlich eine Wettbewerbsverzerrung.
Ja, wir haben die Informationen dann während des Turniers gekriegt, dass Doha voll zählen soll als Turnier, also in die Olympia-Wertung. Weitere Informationen haben wir bisher nicht erhalten.
Dann die abschließende Frage für dich. Jetzt hast du zwangsläufig recht viel Zeit. Wie nutzt du diese Zeit?
Ja, das stimmt. Also ich bin heute erstmal an den Olympiastützpunkt gefahren und da hat mir der Bernd Schlesinger einen Petsi-Ball rausgegeben, eine Erex-Matte und ein paar Kurzhanteln. Hatte mir davor schon ein bisschen was im Keller aufgebaut. Da habe ich jetzt zumindest ein Fahrrad stehen und zwei, drei weitere Utensilien. Ich denke, das wird meine Arbeitsstätte neben meinem Garten, wo ich wir haben so ein kleines Basketballfeld, ja, mich so gut wie möglich probiere fit zu halten. Da werden wir sicherlich einen Plan kriegen. Außerdem kann ich weiter laufen gehen, ja, Fahrrad fahren, solche Dinge. Ja, nebenbei habe ich angefangen, wieder vermehrt Jura-Podcasts zu hören. Das ist im Moment für mich eine ganz gute Möglichkeit, ja, um da ja mich ein bisschen weiterzubilden. Das ist ja die andere Seite, dass man gerade einfach viel Zeit hat. So viel Zeit, um Jura zu machen, hatte ich lange nicht mehr. Da kann ich ein bisschen studieren. Dann spiele ich gern Gesellschaftsspiele. Meine ganze Familie ja, mag auch privat den Wettkampf. Mein Bruder ist auch da. Mit dem ja, zocken wir dann gerne unterschiedliche Sachen hier. Siedler von Catan. Mit dem habe ich Stratego schon gezockt. Leider kann er kein Doppelkopf, was in dieser Familie hart kritisiert wird. Da ist ja so ein bisschen das schwarze Schaf. Aber ja, macht ganz unterschiedliche Dinge. Ja, man findet dann ja auch verschiedene Sachen, um sich zu beschäftigen. Ja, und werde da weiterhin, bin immer auch sehr interessiert an ja, Bereicherungen von außen und neuen Ideen.
Und wer interessiert ist an Bereicherungen von Julius Thole, der kann auf Instagram mal reinschauen. @JuliusThole ist da der Handle. Da machst du jetzt ein regelmäßiges Format, Thole Talked, wo du deinen Gedanken ja freien Lauf lässt, wenn man so will. Also wer da Inspiration braucht, dem wird geholfen. Das war's jetzt erstmal von dir, vom Blogspieler des Beachvolleyball-Teams, Thole Wickler. Jetzt machen wir den Switch zu Clemens Wickler, der uns jetzt erzählen wird, wie er mit der freien Zeit umgeht und in welcher Form ein Training zurzeit überhaupt möglich ist in dieser Phase. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Julius Thole.
Ja, danke auch. Tschüss.
So, den einen Hamburger haben wir gesprochen, jetzt reden wir mit einem Exil-Bayer und Wahl-Hamburger, wenn man so will. Der zweite Teil des Beachvolleyball-Teams, Thole Wickler, ist uns jetzt ebenfalls aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Clemens.
Ja moin, Grüße.
Du hast dich auch schon sprachlich an Hamburg irgendwie gewöhnt.
Ja genau, also solange man jetzt in Hamburg ist, da ist nicht mehr so viel mit Servus und Christi, da muss man sich umgewöhnen. Moin rutscht mir jetzt auch, wenn ich in anderen Teilen Deutschlands unterwegs ist, immer häufiger raus, aber ich probiere es auf ein Minimum zu beschränken und weiter auch beim Servus zu bleiben.
Servus, moin, ganz egal, wir sind da komplett wertefrei, also tob dich ruhig aus. Denn wir sind keine Sprachwissenschaftler, sondern letztendlich Sportler aus Leidenschaft und deshalb wollen wir darüber sprechen, was passiert, wenn dieser Zugang zur Leidenschaft deutlich erschwert wird, wie in dieser Zeit. Aktuell sind Julius und du örtlich getrennt, zwar seid ihr beide in Hamburg, aber nicht in der gleichen Wohnung und ihr könnt also nur ja bedingt zusammen trainieren. Ist das so richtig zusammengefasst?
Das ist der richtige Stand. Also ich bin bei mir in meiner Wohnung in Hamburg. Julius ist Luftlinie nicht weit weg. Ich schätze 10 Kilometer bei seinen Eltern zu Hause. Aber ja, zusammen Training ist nicht möglich. Wir probieren uns so gut es geht zu Hause fit zu halten, draußen Läufe zu machen, gegen die Häuser, Wänden zu spielen mit dem Ball, einarmige Sachen, ein bisschen die Nachbarn zu nerven. Aber viel mehr ist momentan nicht drin.
Beschreib doch dann gerne mal so den großen Unterschied. Also klar, es ist ein Riesenunterschied, so zu trainieren, aber was genau ihr sonst vielleicht im Training macht, für Übungen und was ihr jetzt macht oder was du jetzt machst, was du alleine machen kannst.
Ja, die größten Einbußen sind auf jeden Fall im gemeinsamen Balltraining. Also mir fehlt das Netz, mir fehlt mein Spielpartner, mir fehlen die Gegner, mir fehlt mein Trainer, der mir weiterhilft. Und das kann man zu Hause in keiner Weise simulieren. Man kann nur probieren, irgendwie ein paar Ballkontakte zu haben, sei es durch einarmige Geschichten eben gegen die Wand oder Zuspiele gegen die Wand. Aber das hilft eigentlich nur, um den Balltouch nicht zu verlieren. Und jetzt nicht wirklich um besser zu werden, da geht es um ja, mehr oder weniger Schadensbegrenzung, wenn man das so nennen möchte. Nicht zu viele Wochen zu verlieren, sondern dann möglichst, sobald es wieder möglich ist, den Einstieg wieder zu kriegen. Krafttraining geht das natürlich auch flöten. In der Hinsicht, ja, ich kann mir jetzt zu Hause kein Fitnessstudio aufbauen, meine Langhantel hinstellen und keine Ahnung, meine 100 Kilo Kniebeuge mache, das ist ein bisschen schwierig. Von daher bleibt es beim Stabi-Training. Alles, wo ich meinen eigenen Körper brauche, habe jetzt ein paar Sachen heute aus dem Kraftraum vom OSP noch ausleihen können, dass ich zumindest mein Stabi-Training komplett durchziehen kann und eben im Ausdauerbereich da vielleicht mehr arbeiten, als ich das vorher machen wollte, beziehungsweise als ich das auch machen wollen würde. Aber gut, muss man machen.
Ihr spielt jetzt als Team seit Anfang 2018 zusammen, wenn ich das so noch richtig im Kopf habe. Wenn du jetzt überlegst, wo Beachvolleyball ja eine Sportart ist, wo es wirklich sehr auch auf das Feintuning letztendlich mit dem Partner ankommt, auf welchem Stand auf der Zeitleiste gesehen steigen du und Julius dann wieder ein, wenn ihr wieder zusammen trainieren könnt? Auf der Zeitleiste vom Beginn 2018 bis jetzt Ende Saison 2019 beziehungsweise Anfang 2020?
Ja, das ist eine gute Frage, auch nicht ganz einfach zu beantworten. Wir werden sicher nicht am Anfang 2018 einsteigen, weil wir da jetzt auf 2 Jahre beziehungsweise 2,5 Jahre gemeinsames Training, gemeinsame Turniere zurückblicken können. Allerdings ist es eher individuell gesehen, je nachdem, wir wissen ja alle nicht, wie lange jetzt die Pandemie anhalten wird, beziehungsweise wie lange der geregelte Arbeitsalltag ausgesetzt ist. Davon ist natürlich auch abhängig, wie viele Wochen wir am Ende von unserem Training verlieren. Ich glaube, da bin ich jetzt auch kein Sportwissenschaftler, aber man rechnet grob, wenn man eine Woche nicht trainiert, verliert man 2 Wochen quasi im Aufbau sozusagen. Das kann man sich dann hochrechnen. Wir gehen davon erstmal aus, dass es hoffentlich bei 2 Wochen bleibt, bis wir wieder einigermaßen ein geregeltes Training in sehr kleinen Gruppen angehen dürfen, bis da vielleicht eine Sondergenehmigung kommt, wissen es aber am Ende nicht und dann wären es quasi 4 Wochen Verlust, wenn man das so sich hochrechnen möchte. Aber ja, wie gesagt, am Ende weiß es keiner.
Jetzt durch diese ganze Corona-Pandemie wird natürlich auch ein kompletter Trainingsplan durcheinander gewirbelt. Man spricht da in der Sportwissenschaft von Trainingssteuerung oder von Periodisierung letztendlich, dass man sich auf ein Top-Event oder auf eine Phase sozusagen vorbereitet und da topfit ist. Wie geht man das jetzt an? Weil man ja oder weil ihr de facto nicht wisst, wann geht's wieder in den Sand, wann können wir wieder Turniere spielen, wann finden die nächsten Highlights letztendlich statt?
Ja, richtig. Wir sind ja halt sehr in sehr engem Austausch mit unseren Trainern, vor allem in diesem Bereich mit Jürgen Wagner, der uns bei uns die Trainingssteuerung übernimmt. Aber es ist für ihn natürlich auch keine leichte Situation, uns da jetzt auf irgendwas vorzubereiten. Von daher werden wir vermutlich eher in die Basics zurückgehen, sprich ja, einen Athletikaufbau machen, dann eher auf die Saison 2021 hinzielend. Weil jetzt natürlich bis vor 2, 3 Tagen haben wir alles darauf ausgelegt, dass wir im Juli diesen Jahres topfit sind. Jetzt ist es voraussichtlich Juli nächsten Jahres. Und ja, so wird auch unsere Trainingssteuerung jetzt gestaltet. Wenn jetzt noch am Ende Turniere reinkommen, werden wir da sicherlich kurzfristig anpassen und durch ein gezieltes Max-Training, Max-Krafttraining oder was auch immer uns da auf diese Turniere vorbereiten. Allerdings ist jetzt der ganz große Fokus eben auf 22, weil wir da noch keinen fixen Termin haben, wann Olympia am Ende stattfindet. Aber so einen groben Zeitraum hat man ja vorgegeben. Es wird vermutlich derselbe Zeitraum, irgendwas Juli 2021 sein. Und darauf wird dann unsere Vorbereitung hinzielen.
Unabhängig von der Trainingssituation an sich, du hast angesprochen, die Saison-Highlights, sei es Olympia, sei es die Major-Turniere in Wien, Hamburg, die am höchsten bewerteten Turniere auf der World Tour, alles abgesagt. Merkst du dann Spannungsabfall auch im Training oder hält es sich einigermaßen in Grenzen?
Bei mir persönlich hält sich sogar einigermaßen in Grenzen, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann, wieso das bei mir so ist. Ich habe es jetzt gemerkt, dadurch, dass wir eben nicht richtig trainieren können, habe ich auch einen Spannungsabfall. Und ja, so die hundertprozentige Motivation, wie sie jetzt mit dem Wissen, bald Olympia zu haben, wie sie da war, ist jetzt sicherlich nicht mehr da. Allerdings bin ich eher ein Sportler, der ja, sich einen Tag ärgert über sowas oder da auch mal ein bisschen kurzzeitig down ist, aber dann am nächsten Tag wieder Vollgas geben möchte. So gehe ich das jetzt auch an und werde eben so gut es geht irgendwie trainieren. Klar, mir ist auch die Turnierphase deutlich lieber als die Vorbereitungsphase. Jetzt haben wir es, wenn man es so sieht, wir hatten jetzt gerade eine Vorbereitungsphase hinter uns, steigen jetzt in die nächste Vorbereitungsphase ein und werden dann im Winter wieder eine Vorbereitungsphase haben. Also haben drei hintereinander. Normalerweise ist es immer abwechselnd eine Vorbereitung, eine Wettkampfphase. Aber gut, so ist es am Ende. So geht es allen Sportlern. Und ich glaube, wir Sportler haben ja haben es da in der Hinsicht ja vermutlich noch ganz gut, da geht es anderen Leuten deutlich schlechter.
Du sprichst von anderen Leuten, beziehungsweise du sprichst die anderen Leute schon an. Was merkt ihr denn in eurem Umfeld? Ich meine, zum Beachvolleyball-Team, da gehören dann Sportpsychologen, Physiotherapeuten, Trainer. Was bekommt ihr da so mit? Denen geht's ja am Ende des Tages auch nicht unbedingt besser.
Nee, sicherlich. Also klar, Physiotherapie, denen geht es ja allgemein nicht gut. So ist es bei unseren Physiotherapeuten ähnlich. Da ist größtenteils Kurzarbeit angesagt und ist jetzt keine Berufsgruppe, die sehr gutes Geld verdienen. Da kann man sich jeder selber vorstellen, wie das dann da aussieht. Anders ist es auch bei den meisten unseren Trainern. Ein paar unserer Trainer haben andere Jobs und helfen uns mehr oder weniger nebenher. Da kriege ich auch mit, was das für Auswirkungen hat in der Wirtschaft beziehungsweise im Mittelstand. Und für die ist das auch keine leichte Situation gerade, keine Frage. Und ja, von da in der Hinsicht merke ich es. Auf der Straße merkt man es ja auch, beziehungsweise wenn man irgendwo hingeht, überall ist Covid ist ja allgegenwärtig. Von daher merke ich es natürlich auch.
Ihr verdient einen Teil, wenn nicht sogar einen Großteil eures Geldes mit Preisgeldern letztendlich. Wie sind da die Auswirkungen und vielleicht auch die Verhältnisse in euren Einnahmen zwischen Sponsorengeldern auf der einen Seite und den nun wegfallenden Preisgeldern?
Also das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie gut wir so eine Saison spielen. Je nachdem verschiebt sich das Verhältnis. Wir haben das Glück, dass wir jetzt nicht zwingend auf die Preisgelder angewiesen sind, wie das vielleicht andere Teams, bei anderen Teams der Fall ist. Wir haben da wirklich sehr starke Partner an unserer Seite, die uns auch weiterhin unterstützen. Ich bin beispielsweise bei der Bundeswehr als Sportsoldat angestellt, bekomme da mein weiteres Gehalt. Auch die Sporthilfe, unser Verein, der ETV, Team Hamburg, haben weiter alle die Unterstützung uns weiter zugesichert. Von daher, klar, bricht auch ein jetzt nicht kleiner Teil für uns weg. Prozentual kann ich das gar nicht sagen. Es können 30, es können 40% sein, wie auch immer, vielleicht auch nur 25. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch so im Kopf gar nicht. Aber ja, ich glaube, da geht es anderen Sportlern schlechter, als es uns geht. Wir haben da wirklich starke Partner an unserer Seite und vor allem geht es auch anderen Menschen beziehungsweise in Berufsfeldern. Geht es den Menschen deutlich schlechter als uns.
Als Sportsoldat könntest du im absoluten Notfall auch einberufen werden eigentlich, ist das richtig?
Ja, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ich habe auch mitbekommen, in Österreich hat ein Beachvolleyball-Team im, im Lager mitgeholfen und dort, soweit ich weiß, für die Klopapierversorgung, da mitgeholfen. Kann mir bestimmt im Notfall auch passieren. Allerdings werden da alle anderen, die irgendwie in der Bundeswehr arbeiten, vor uns herangezogen. Da wir wirklich nur das Minimum an Ausbildung dort mitmachen und somit längst nicht so gut qualifiziert sind wie eben die normalen Soldaten.
Wenn die Corona-Pause jetzt länger dauert, unabhängig davon, ob du nochmal im Dienste des Staates ran musst, steht ihr Sportler in einer Randsportart dann auch vor Existenzproblemen? Denn, also ich sag mal so, trotz der von dir angesprochenen Anstellung beim Staat und die starken Partner, die leiden ja letztendlich auch unter dieser Krise und unter starken wirtschaftlichen Problemen.
Ja, sicherlich. Also es leiden ja alle unter der Krise irgendwo, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber das kann ich jetzt momentan wirklich ganz schlecht überblicken. Wir haben, ja, also ich kann es nur nochmal sagen, wirklich starke Partner. Und das sind auch relativ große Unternehmen. Ich glaube, da wird es ganz vielen anderen vorher schlecht gehen, bevor es ihnen schlecht geht. Und da hoffe ich einfach, dass wir allgemein in Deutschland oder in der Welt hier die Pandemie eindämmen können, das Problem mit dem Virus in den Griff kriegen und dann ja, wirklich in die Zukunft blicken. Aber wie du sagst, keiner weiß, wie lange das am Ende dauert und natürlich kann es auch am Ende uns treffen. Ja, aber das ist Spekulation, würde ich sagen.
Keine Spekulation ist, dass du nun definitiv mehr Zeit zu Hause hast als eigentlich geplant. Wie nutzt du diese freie Zeit?
Ja, richtig. Also ich bin hier, wohne alleine, also bin auch mehr oder weniger auf mich alleine gestellt. Hab jetzt angefangen, normalerweise bin ich eher ein Typ, ich koche mir dreimal was und bestelle mir drei, viermal was zu essen, weil ich einfach mit dem Training und so auch nicht so die Lust habe, dann abends noch zu kochen. Das habe ich umgestellt. Ich probiere mir jeden Tag was Leckeres zu kochen, auch gesund zu kochen, um da vielleicht auch für die Zukunft das ein bisschen zu intensivieren. Ansonsten, alles, was liegen geblieben ist, habe ich schon erledigt, Abrechnungen gemacht. Und sonst mache ich, glaube ich, das, was die meisten auch irgendwie machen. Ich lese ein Buch, spiele mal ein bisschen PlayStation oder zumindest in meinem Alter, gucke Serie und ja, mache auch ein bisschen was fürs Studium, wobei mir da auch die Motivation fehlt, weil meine Prüfungen für dieses Semester alle abgesagt wurden und ich jetzt wieder ein halbes Jahr Zeit habe und soweit im Voraus lernen ist eigentlich ganz so mein Ding.
Also eher der Bulimie-Lerner, aber das ist auch ein anderes Thema. Das kannst du vielleicht auf deinem Instagram-Account dann ja aufwickeln. Wer da deinen Alltag als Profisportler weiter verfolgen möchte, kann dir auf Instagram folgen. @ClemensWickler ist der Name, glaube ich. Und natürlich auch das Beach-Team Tole Wickler. Auch hier die kurze Werbung, weil wir natürlich unsere Gäste in dieser Zeit weiter verfolgen möchten, um zu sehen, wie sich das Leben als Profisportler in dieser Zeit darstellt und verändert. Insofern lohnt es sich, dort am Ball zu bleiben, wenn die Sportler schon selbst nicht am Ball bleiben können.
Das ist auch ein schönes Wort hier. Zum, weiß nicht, ob wir am Ende sind, aber es wäre ein schönes Abschlusswort.
Ja, dann nehmen wir das doch als Abschlusswort. Vielen Dank, Clemens, für deine Zeit. Das war's dann auch für heute mit dem Sport 1 Corona-Update. Zumindest für heute, denn die nächsten Wochen, ja, die werden spannend und wir werden viele, viele interessante Gäste in dieser Sendung haben. So viel kann ich schon einmal versprechen, die einige interessante Geschichten auch zu erzählen haben. Also abonniert gerne diesen Podcast und bleibt da weiter am Ball. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin gilt natürlich gesund bleiben, denn das ist bei allem, was sonst noch so passiert, das Wichtigste.